Wow, was für ein Lied, das diesen Gottesdienst eröffnet hat. Die Jahreslosung der christlichen Gemeinden für dieses Jahr in Noten gepackt und sie will unseren Blick auf etwas lenken, das nicht immer leicht zu glauben ist, aber trotzdem wahr. Gott ist ein Gott, der uns sieht. Ein Gott, der hinsieht. Gesprochen oder besser erlebt wurde das von der Sklavin Hagar. Die hat Gott in einer Extremsituation ihres Lebens erfahren. Dazu hören wir sicher nachher in der Predigt von Holger spannende Dinge. Und mich hat ihr Wort sofort daran erinnert, wie das Volk der Zulu in Südafrika sich begrüßt. Sie sagen zueinander Sawubona. Das heißt, ich sehe dich. Du bist mir wichtig. Ich schätze dich. Und der Sinn und die Tiefe dieses Wortes fand ich toll. Das fand ich einfach gut. Und weil ich euch ja noch gar nicht so richtig begrüßt habe, sondern einfach losgelegt habe, sage ich jetzt einfach ganz bewusst und von Herzen an euch alle Sawubona. Willkommen hier ihr vor mir in der Christusgemeinde in Kreuzen, aber auch allen Onlinern, die jetzt zuschauen. Euch sehe ich jetzt nicht von Angesicht zu Angesicht, aber fühlt euch gesehen und auch willkommen und mit aufgenommen in unserer Mitte. Mancher hat jetzt vielleicht gedacht, dieses Wort habe ich doch vielleicht schon mal gehört. Ja, das kann gut sein. Vor einigen Monaten habe ich euch schon mal mit diesen Worten begrüßt, weil ich damals so berührt war, als ich von diesem Gruß gelesen habe, wie andere Völker sich begrüßen. Aber ich dachte mir, heute, wenn dieses Bibelwort mit dem Fokus auf Sehen unseren Gottesdienst durchziehen wird, da passt es zu 100% nochmal. Und deswegen habe ich es mich nochmal benutzen trauen. Ja, und falls ihr mir darauf antworten möchtet, dann wäre die richtige Antwort Shibuka. Das meint, dann existiere ich für dich. Erleichtert hört sich das an und dankbar. Zum Glück, ich bin wahrgenommen. Eine Sehnsucht wird hier deutlich, die ganz tief in uns Menschen drinsteckt und sich in diesem Gruß ein Stück widerspiegelt. Ich fand es sehr faszinierend, was ein Gruß transportieren kann. Deswegen Sawubona und Shibuka. Boah, ihr seid wach, ich merke, das ist toll. Ja, und mit der Zusage, dass Gott unser Miteinander jetzt wohlwollend begleitet und Gutes für uns alle bereit hat, lasst uns diesen Gottesdienst jetzt in seinem Namen auch beginnen. Worte der Bibel, Lieder, die wir hören und miteinander singen, Abendmahl, das wir miteinander feiern wollen, Begegnungen, Gespräche, die geschehen, Segensworte, die uns ermutigen. Ich wünsche uns so sehr, dass sie unser Innerstes erreichen und auch berühren und dass sie mit uns etwas machen und dass wir Gott wirklich als den erleben, der uns sieht, der uns im Blick hat. Ich möchte ein Gebet zum Anfang sprechen. Guter Gott, du bist unser himmlischer Vater. Die Aussage, dass du, der Allmächtige und der Schöpfer allen Lebens, uns ansiehst, das sprengt so oft die Grenzen unseres Vorstellens. Und trotzdem ist es wahr. Du gehst auf uns zu. Du sprichst zu uns. Du lässt uns Blicke in dein Herz tun. Auch jetzt in dieser Gottesdienstzeit. Dafür sagen wir von Herzen Danke. Stell doch jetzt alle unsere Sinne auf Empfang und auf dir begegnen wollen. Amen. Oft versuchen wir ja, uns Gott mit Bildern und Vergleichen vorzustellen, damit wir uns ihm überhaupt so ein bisschen nähern können gedanklich. Das erste Lied, das wir jetzt miteinander singen, spricht von Gott als einem Leuchtturm. Ein Leuchtturm gibt Licht und Orientierung, das möchte Gott für uns auch sein. Und an der Stelle möchte ich allen danken, die es mit ihrem Sich-Einbringen möglich machen, dass wir diesen Gottesdienst jetzt so feiern können, wie wir es tun können. Musiker, euch haben wir schon gehört. Euch Männer an der Technik, ihr setzt uns immer so im Rücken, im Nacken, aber ohne euch wäre es schwierig, sehr schwierig. Ihr KIGO-Mitarbeiter, die ihr nachher unsere Schätze betreut und unseren Schätzen auch von Gott weitersagt. Die Leute, die die Deko hier so machen, dass alles schön aussieht. Holger, der dann predigt. Heute waren Kuchenbäcker, Coffeemaker und Bistro-Genies am Werk, damit wir nachher auch ein Stehkaffee anbieten können. Das ist alles toll, das ist schön. Seid gesegnet für eure liebevolle Mühe. Ja, ich finde es einfach schön, dass wir das so machen können in dieser Art. Und jetzt der Leuchtturm. Ja, wie gut, dass es Leuchttürme gibt für kritische Situationen. Für das, was wir jetzt machen wollen, brauchen wir aber keinen Leuchtturm. Ich glaube, da reicht unser Licht, das wir haben, aus. Aber gute Augen bräuchten wir. Wer meint, dass er gut sieht? Einer, zwei, drei, dreieinhalb. Also gut, ich zähle euch auf euch dreieinhalb auf jeden Fall, auf die anderen vielleicht beim Werden. Wir probieren es einfach mal aus, okay? Und so soll's gehen. Ich sage euch jetzt, dass ich etwas sehe. Beschreibe euch das mit der Farbe und ich hoffe, ihr guckt vielleicht und seht vielleicht auch, was ich sehe. Zu schaffen, oder? Ja, also, wir probieren es jetzt einfach, okay? Also, ich sehe etwas. Ja, und ich sage nochmal, gut wäre es, mit den Augen zu gucken, mit den Füßen dazu, nur im Notfall, okay? Nur im Notfall. Okay, ich sehe was, was ihr nicht seht oder vielleicht doch seht. Und das ist blau. Nein? 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 Ja! Ja, sehr gut! Ich sehe was. Jetzt wird es schwierig. Es ist ein bisschen kleiner als der Turm, das sage ich noch. Das ist braun, bräunlich und sieht ziemlich alt aus, aber hübsch. Nee. Ihr sollt nicht an euch runterschauen, ihr sollt rumschauen. Bitte? Ah, die Karin, genau. Bräunlich, ein bisschen alt, aber schön. Sehr gut, sehr gut. Jetzt wird's schwierig, das gebe ich schon zu. Aber, ja, ich fand das Ganze so schön, deswegen habe ich es mir auch ausgesucht. Ich sehe etwas, das ihr vielleicht auch seht. Das ist grün und blau. Was denn? Also, ich zeig's euch mal. Du hast wohl schon mal vorher Visite gelaufen, oder was? Also, es ist keine Schnecke, sondern es ist ein Fisch. Sehr genial. Also ihr seid ausgeschlafen. So, das andere, was ich mir ausgesucht habe, das ist jetzt gerade schon weggetragen worden. Aber eine Reserve habe ich noch. Ich sehe etwas, was ihr vielleicht auch seht, und das ist rot. Ach, Mensch, okay, der kürzt uns nicht hin. Dieser Punkt hier am Kreuz. Genau. Genau. Also, ganz genau habt ihr jetzt hingeguckt und so dann auch entdeckt, ja, was ich vorher gesehen habe. Die Bibel sagt uns, dass Gott auch genau hinschaut. Vor allen Dingen dann, wenn es um uns als seine Menschen geht. Er tut es, weil wir wertvoll für ihn sind und sehr kostbar. Quasi wie Edelsteine. Und damit ihr das nicht vergesst, auch zu Hause in eurem Alltag, soll heute jeder einen Edelstein bekommen. Und die Kinder bekommen ihn jetzt. Wenn ihr wollt, dürft ihr euch hier vorne kurz aufstellen. Das sind keine Glitzer-Edelsteine, das stimmt, aber Edelsteine können ganz unterschiedlich aussehen. Und ich habe ganz gut nachgelesen, das sind alles Edelsteine, ganz verschieden. Aber so sind wir Menschen ja auch ganz verschieden, aber trotzdem ganz, ganz, ganz mega kostbar. Und dass ihr das zu Hause auch immer wieder seht, deswegen dürft ihr dieses Edelsteinsäckchen mit nach Hause nehmen. Dann bete ich noch für euch und dann dürft ihr in euren Kiku gehen, okay? Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns ganz, ganz, ganz wertvoll erachtest, dass du in Liebe auf uns schaust. Wir sind dir alle wichtig, niemand ist dir zu groß, niemand zu klein. Du schaust auf uns alle, wir danken dir. Wir bitten dich jetzt auch für unsere Kinder und für die Kiko-Mitarbeiter, dass sie eine gute Zeit miteinander haben, dass du bei ihnen bist, dass du auch ihr Herz erfreust und berührst. Wir danken dir dafür. Amen. So, wir wünschen euch jetzt eine ganz schöne Zeit.
Wir wollen miteinander beten. Himmlischer Vater, du bist ein Gott, der uns sieht. Und ich bitte dich, dass dieses Wort, wenn es uns vielleicht noch etwas fremd ist, heute sehr vertraut wird und dass es unsere Herzen erreicht. Segne du deswegen alles Reden und Hören. Amen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist die Jahreslosung für dieses Jahr. Und wer jetzt bei dem Begriff Jahreslosung vielleicht ein wenig stutzig wird, ich habe nochmal nachgeschaut. Jahreslosung ist eigentlich eine Erfindung der Jugendarbeit. Und zwar hat der evangelische Pfarrer Otto Riedmüller, der wollte mit verschiedenen Maßnahmen so ein bisschen die Jugend deutschlandweit sammeln. Und zwar mit Jahreslosung, der fortlaufenden Bibellese, dem Monatsspruch und Monatslied. Das war so seine Dinge, die er eingeführt hat, 1930. In Abgrenzung auch zum Aufkommen Nationalsozialismus, weil der war da, wollte wirklich deutschlandweit die Jugend mit solchen Mitteln sammeln. Die erste Jahreslosung übrigens hieß: Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Die Jahreslosung ist also das, was in der Werbung der Slogan ist. Ein Slogan soll die Botschaft einer Marke zusammenfassen und kommunizieren. Also wem der Begriff Jahreslosung zu altbacken ist, der darf wegen mir auch Slogan oder Motto sagen. Ich finde, nach fast 100 Jahren ist ein Rebranding, wie man das heute nennt, auch völlig okay. Also wenn ihr einen griffigen Begriff für euch habt, nehmt ihn. Man könnte auch sagen Hashtag, aber Jahreshashtag ist irgendwie komisch. Aber da gibt es kreativere Leute wie mich, die sowas können. Ich wollte es nur mal erklären. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das kann ja ganz Unterschiedliches in uns zum Klingen bringen. Na, also es gibt ja nichts Leichteres, als Leute in Stress zu versetzen, als sie vor einer Gruppe bitten, etwas zu tun. Das ist für die meisten Leute ein unglaublicher Stressfaktor, außer man ist die geborene, entschuldigt mir den Ausdruck, Rampensau. Ansonsten, der Otto-Normalverbraucher bitte ihn vor einer Gruppe etwas zu tun und er hat Stress, denn alle Leute schauen auf einen. Ich habe auch mal von einem Pastor gehört, der hatte die Angewohnheit in der Predigt immer verschiedene Leute beim Namen zu nennen und gerne auch die jungen Leute. Ich habe kurz überlegt, ob ich das tun soll, um die Aufmerksamkeit zu erregen. Da dachte ich mir, nein. Aber da gehen halt so und dann sagt halt irgendwer, und was denkst du dazu, Klaus Bärbel? Ich nehme jetzt bloß einen Namen, der nicht hier ist. Aber keine Klaus Bärbel. Ist mir schon klar. Genau. Es generiert Aufmerksamkeit, aber manchmal ist uns diese Aufmerksamkeit in diesem Moment eigentlich ziemlich unangenehm. Und genau das ist auch etwas, was wir mit Sehen verbinden können. Es ist nämlich auch dieses hier. Ne? Ich habe dich im Blick. Ich übe Kontrolle aus. Und doch ist dieses Wort ein Hoffnungswort, ein tröstlicher Zuspruch. Nämlich da, wo wir tief in uns das Bedürfnis haben, ein zutiefst menschliches Bedürfnis, gesehen werden wollen. Denn auch wenn wir, die meisten nehme ich an, nicht gerne im Rampenlicht stehen. Ich kann mich noch gut erinnern, ich wurde zum Krippenspiel so in der Grundschule angefragt. Das lief wunderbar in den Proben. Dann saß ich da auf dieser Bühne. Das erste Mal in meinem Leben strahlt mich ein Scheinwerfer an. Und ich habe meinen Text völlig vergessen. Ich wusste gar nicht mehr, was ich sagen sollte. Und diese Urerfahrung teilen vielleicht viele von uns. Auch wenn wir nicht gerne im Rampenlicht stehen, wir wollen doch zutiefst gesehen werden. Und gesehen werden, das kann für uns ganz unterschiedlich aussehen. Einige freuen sich, wenn am Geburtstag an sie gedacht wird. Andere fahren an diesem Tag bewusst lieber weg, weil ihnen das unangenehm ist. Oder sie denken, oh nein, das ist ein Tag für mich, den möchte ich einfach so machen, wie ich will. Wir freuen uns, wenn sich jemand bei uns bedankt und sind auch enttäuscht, wenn das, was wir eigentlich gerne tun, nicht gesehen wird. Oder auch, wenn wir das Gefühl haben, das, was ich leiste und bin, das wird gesehen und wertgeschätzt in meiner Arbeit oder in meiner Familie. Dass dieses Wort nun ein Trostwort ist, das zeigt die Geschichte, zu der dieses Wort gehört. Denn aus diesem Wort, du bist ein Gott, der mich sieht, es spricht eine Sklavin mit Namen Hagar vor fast 4000 Jahren und daraus spricht diese tröstliche Erfahrung, du bist nicht allein mit deiner Not. Gott hört und sieht es. Gott schaut nicht nur zu und macht nichts, sondern er hört und sieht dich und er nimmt Anteil. Und an Hagar können wir lernen, das macht einen Unterschied. Das ist die Geschichte, die uns im ersten Buch Mose, Kapitel 16, erzählt wird. Die Ausgangssituation ist die, Gott erscheint Abraham. Gott verheißt Abraham einen Sohn, einen Erben, schließt einen Bund mit ihm. Er kommt nach Hause, erzählt es freudestrahlend seiner Frau, beide schon hoch betagt. Und als nächstes, wer weiß es noch, als nächstes passiert erst einmal, was wir 1. Mose 16, 1 lesen, doch Sarai, die Frau Abrahams, bekam keine Kinder. Als nächstes passiert erstmal nichts. Es ist eine total quälende Situation. Abraham kommt heim, erzählt es und nichts passiert. Und wir müssen, damals waren Kinder nicht nur Kinder. Sie waren deine Rentenversicherung, deine Pflegeversicherung und auch deine Witwenrente. Deine gesamte soziale Absicherung hing an den Kindern. Und keine Kinder zu haben, das war damals ein schweres kulturelles Stigma. Also was macht Sarah in dieser Situation? Sie hilft sich mit dem damals kulturell akzeptierten Mittel. Sie macht das, was damals alle gemacht hätten, die keine Kinder bekommen konnten. Denn auch damals gab es schon eine Form der Leihmutterschaft. Und das lesen wir im Anschluss. Doch Sarai, die Frau Abrahams, bekam keine Kinder. Sarai hatte jedoch eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Da sagte Sarai zu Abraham: Der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Schlaf du mit meiner Sklavin, vielleicht kann ich durch sie Kinder haben. Abraham war einverstanden. Es ist eine belastende Situation. Hier wird eine große Hoffnung erst einmal enttäuscht. Und diese Enttäuschung hört man Sarah auch an. Der Herr hat mich verschlossen. Das ist ja nicht nur eine Feststellung, das ist ein Vorwurf. Da ist jemand schuld. Der sagt was und dann passiert nichts. Und das klingt hier durch. Der Herr ist doch schuld an meiner Situation. Und dann, Sarai denkt nach und sagt, ja, na dann muss es eine andere Lösung für dieses Problem geben. Und dabei irrt sie erstmal. Sie greift zu einer Lösung, die für uns erstmal völlig befremdlich ist. Aber wie gesagt, damals war das die Art der Leihmutterschaft. Man hat noch eine Nebenfrau genommen und das Kind, das anstelle geboren wurde, galt dann als rechtmäßige Erbe und Nachfolge. Abraham konnte auf diese Art und Weise einen legitimen Erben zeugen. Und doch macht die weitere Entwicklung deutlich, Gott hatte in diesem Fall ganz andere Pläne. Die Lösung, die Sarah hier vorschlägt, war eine Lösung aus Unglauben heraus. Das war die menschlich machbare Lösung. Und das Problem war, letztlich gab sie Gott die Schuld an ihrer Situation und hat gesagt, das, was ich jetzt, meine Idee, das muss Gottes Lösung sein. Punkt. Und manchmal zeigt sich ja wirklich Glauben einfach erst einmal im Warten und Nichtstun, und auch wenn das für uns das Schwerste ist. Abraham, übrigens, der steht nicht viel besser da als seine Frau, denn der denkt gar nicht nach. Sagt, ja, mach mal. Na, einverstanden, mach mal. Ja, nicht nachdenken ist auch manchmal keine Lösung. Und so nimmt dieses Drama dann seinen Lauf. Sarai gab ihrem Mann ihre ägyptische Sklavin Hagar als Nebenfrau. Sie lebten damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar bemerkte, dass sie schwanger war, verachtete sie ihre Herrin Sarai. Da machte Sarai Abraham einen Vorwurf. Das ist alles deine Schuld. Jetzt, wo meine Sklavin schwanger ist, werde ich von ihr verachtet. Dabei habe ich sie doch dir zur Frau gegeben. Der Herr soll Richter sein zwischen dir und mir. Abraham entgegnet ihr, sie ist deine Sklavin. Mach mit ihr, was du für angebracht hältst. Doch als Sarai hart mit ihr umsprang, lief Hagar fort. Also wir merken in dieser Geschichte, das kann nicht die Lösung gewesen sein. An Sarahs Lage hat sich nicht viel geändert, nur dass noch mehr Vorwürfe dazukamen. Und Abraham bleibt weiter der Passive. Hat nichts mit mir zu tun. Die Frage ist doch, warum verachtet Hagar nun Sarah? Ganz einfach, sie hatte durch diese Schwangerschaft an Ansehen gewonnen. In den kulturellen Erwartungen, die da waren, hatte sie etwas geleistet. Sie entsprach jetzt der sozialen Norm, ihre Herrin aber nicht. Und auch wenn diese Geschichte schon 4000 Jahre fast alt ist, sie trifft uns auch noch heute. Tim Keller schreibt es ganz treffend. Denn jede Kultur hat eine Vorstellung davon, wer etwas geleistet hat und welche Werte wichtig sind. Und die habt ihr von klein auf als Kinder gelernt. Ganz oft mit den Worten, das macht man doch so. Jede Kultur hat eine Rollenerwartung an alle Menschen in der Kultur. Jede Kultur weist jedem eine Rollenerwartung zu. und daran ist man dann gebunden. Und die beiden, Sarah und Hagar, die sind hier wie so eine Fallstudie. Wie gesagt, wir haben hier eine Frau und eine bestimmte Erwartung in der Kultur. Und in der Kultur wurde gesagt, wenn du Kinder hast, dann erfüllst du seine soziale Rolle. Wenn nicht, hast du ein soziales Stigma. Und was passiert nun mit Hagar, als sie merkt, ja, sie wird ein Kind bekommen? Ist sie jetzt unbedingt glücklich? Ja, ich kriege ein Kind. Vielleicht bis zum gewissen Grad. Aber auch dieses Kind kriegen ist erst einmal ein Statussymbol. Ich habe etwas geleistet. Ich bin wer. Das Kind gibt ihr erst einmal das Gefühl, jemand zu sein. Sie freut sich nicht über das Kind an sich, sondern über das, was sie geleistet hat. Es geht hier um sie. Wenn deine Kultur sagt, das musst du haben, dann bekommst du die Kinder nicht, weil du Kinder willst, sondern damit du die Erwartungen deiner Kultur erfüllst. Also Hagar sagt also im Grunde, seht mich an, ich bin nicht nur Sklavin und Nebenfrau, ich bin nicht nur Mittel zum Zweck, ich bin jemand, ich habe etwas geleistet. Im Gegensatz zu Sarah. Und hier haben wir die Sarah in dieser Geschichte. Für sie ist es natürlich nachvollziehbar, total schlimm. Auf der einen Seite haben wir Hagar, die es nicht nur einfach genießen kann, ja, ich bekomme ein Kind, sondern die hier wirklich stolz ist und sich darüber definiert und sich deswegen ihre Herrin verachtet. Aber ja, auch Sarah denkt, Kinder sind die Erwartung an mich. Kinder ist das, was ich erfüllen muss. Und wie geht's ihr damit? Weil Kinder auch ihr Kapital sind, ihr Status sind wir. Sie kann jetzt nicht nur einfach sagen, naja, lass die mal, ist doch nicht so wild. Nein, Sarah ist in dieser Situation völlig verletzlich, völlig wehrlos. Die kann sich da nicht einfach drüber hinwegsehen. Denn sie hat das Gefühl, ich bin doch niemand. Wer bin ich denn? Das kann sie nicht ertragen, sie explodiert förmlich. Und wisst ihr was? Jede Kultur hat ihre Statussymbole. Das müssen nicht Kinder sein. Es kann auch der Beruf sein. Oder was jemand besitzt. Oder welches Amt er ausfüllt. Wenn wir unseren Wert aus dem ziehen, was wir erreicht haben oder besitzen, dann können wir uns in dieser Geschichte wiederfinden. Denn wir sind stolz, wenn wir unsere Ziele erreichen, die Erwartungen, die an uns gestellt sind, erfüllen und wir sind am Boden zerstört, wenn sie für uns unerreichbar sind. Wir werden nicht aus Freude daran arbeiten, gute Arbeit zu leisten, produktiv zu sein oder für andere etwas Gutes zu tun. Nein, wir werden dann arbeiten, um jemand zu sein, um Zielen näher zu kommen. Und wenn du sie erreichst, die natürliche Reaktion ist es, auf andere herabzublicken, zu sagen, ja, ich habe es geschafft, der nicht. Tim Keller schreibt, du wirst auf die Leute herabsehen, du wirst überheblich werden, du wirst ein gutes Bild von dir selbst haben und wenn du es nicht schaffst, wirst du wie Sarah sein. Emotional wehrlos. Du wirst emotional außer Kontrolle sein. Du wirst deprimiert sein, wütend. Du wirst explodieren. Du wirst Leute schlagen. Und das ist der Grund für Sarahs Verhalten. Und die Lage, die wird hier für alle Beteiligten unerträglich. Und für Hagar war das so schlimm, es war zum Davonlaufen. Doch dann begegnet Gott Hagar. Der Engel des Herrn fand Hagar in der Wüste neben der Quelle am Weg nach Schur. Er sprach zu ihr, Hagar, du Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht von meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sprach der Engel des Herrn, kehr zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael, denn der Herr hat deine Hilferufe gehört. Dein Sohn wird ungezähmt sein wie ein wilder Esel. Er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein. Ja, er wird mit allen seinen Brüdern im Streit leben. Da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, Elroi. Denn sie sagte, ich habe den gesehen, der mich sieht. Gott begegnet Hagar. Und er macht in dieser Situation etwas, was einem eigentlich verrückt vorkommen muss. Er befiehlt Hagar, zurückzugehen zu Sarah. Zu Sarah, die sie vorher hart mit ihr umgesprungen ist. Mit anderen Worten, die sie misshandelt hat. Und Hagar soll sich Sarah unterordnen. Das ist eigentlich total verrückt, oder? Es kann doch nicht Gottes Ernst sein. Aber wir müssen sehen, Gott macht das jetzt nicht einfach so, weil er Menschen quälen möchte, sondern er bietet eine Lösung für ihren Konflikt. Gott begegnet Hagar, einer ägyptischen Magd, einer Nebenfrau, die für Sarah und Abraham erst einmal nur, und man muss das, es tut mir leid, so brutal sagen, nur Mittel zum Zweck war. Das einzige soziale Ansehen, was sie bisher hatte, war auf ihre Schwangerschaft begründet. Und nun dreht sich was, ihr begegnet Gott. Der Engel des Herrn. Und Gott spricht sie an mit den Worten, die ich auch ganz spannend finde, Hagar, Sklavin von Sarai. Ich weiß nicht, ob ihr es gern habt, wenn ihr euch jemanden vorstellt und er sagt, ach, du bist doch der von so und so, du gehörst doch zu dem und dem und hier, du bist doch der Postbote oder du bist doch... Also es ist auffällig, dass sie gleich in dieser Beziehung genannt wird. Ich frage mich, warum spricht Gott es so an? Will er nochmal Salz in die Wunde streuen? Ich glaube nicht, aber es ist genau, das scheint das Thema zu sein. Denn da steckt auch die Frage drin, was macht dich als Person aus? Dass du Sklavin bist? Dass du glaubst, mehr wert zu sein als deine Herrin? Gott begegnet ihr und er sagt ja auch ganz klar, in ihrer leidvollen Lage, die wirklich zum Davonlaufen war, ich kenne dich, ich kenne deine Situation und ich gebe dir die Verheißung, ich habe dich gehört in deiner Not. Ich habe dich in deiner Not gehört. Und du musst keine Angst haben, dein Sohn, der wird nicht genauso unterdrückt sein wie du, sondern ich werde ihn zum großen Volk machen. Hier passiert was völlig Verrücktes, was die Geschichte eigentlich dreht. Denn Hagar bekommt eine neue Perspektive. Sie merkt auf einmal, ja, Gott sieht mich an. Er hört mich. Er weiß, dass das Elend unter dem Leid, ich leide, elend ist. Ich bin jemand, in seinen Augen. Egal, was die Kultur um mich herum über mich sagt, mein Wert bekomme ich nun nicht mehr von dem, was die Kultur sagt, sondern dass Gott mit mir geredet hat, mich gesehen hat, mich anspricht. Und es verändert es. Sie geht zurück, der Konflikt ist kein Thema mehr. Es verändert sie. Gott hört und Gott sieht. Gott sieht Hagar an in ihrer Not und Gott begegnet dieser Not. Dadurch erweist Gott sich für Hagar als der lebendige Gott, der mich sieht. Und das ist das, was ihr nun Ansehen gibt, was ihr nun den Status gibt, ihren inneren Wert, ihren Selbstwert. Nicht mehr die Tatsache der Schwangerschaft, nicht mehr das, was die Kultur sagt, was sie sein soll. Gott sieht sie, das bestimmt ihren Wert. Und wenn Gott dich sieht, dann ist es mehr als ein bloßes Zuschauen. Es ist das, was im Segenswunsch Israels ausgedrückt wird. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich. Schaue dich an und gebe dir Frieden. Wenn Gott dich sieht, ist das das Wort des lebendigen Gottes, das in unsere Welt gekommen ist. Gottes Ansehen ist mehr als ein bloßes Zuschauen. So sagt Maria, die Mutter Jesu, zum Engel, der die Geburt Jesu verkündet: Du hast die Niedrigkeit deiner Magd angesehen und verändert. In Jesus hat sich Gott als der offenbart, der uns sieht. Jesus sieht uns an und er hat Mitleid und Verständnis. Ihr kriegt dann später auch so einen schönen Stein. Die Gabi hat mir das letzte Woche schon gezeigt. Und das erste Mal, als ich es gesehen habe, dachte ich, ist das eine Kaffeebohne? Nein, es ist ein Stein. Aber bei Gott ist es so, der schaut nicht nur Oberfläche an und denkt sich, was ist das, sondern der kennt den Wert genau. Er kennt unseren Wert genau. Auch wenn jemand anders vielleicht denkt, ist da was zum Essen? Gott kennt den Wert. Gott gibt Hagar Ansehen. Gott schenkt auch dir und mir Ansehen. Er gibt dir und mir einen Status, den wir uns nicht durch unsere Arbeit, durch unser Tun, durch unsere Beziehungen oder irgendwas anderes unsere Kinder holen oder verdienen müssen. Und wenn Gott uns Status gibt, Ansehen gibt, ansieht, dann brauchen wir auch nicht verzweifelt sein, wenn manche unserer bisherigen Statussymbole für uns unerreichbar sind. Denn wir haben bereits Ansehen, weil Gott dich mit Liebe ansieht und dir dieses Ansehen schenkt. Gott sieht dich an. Deswegen hat er seinen Sohn in diese Welt gesandt, eben auch um sich unserer Not, die er gesehen hat, anzunehmen. Ich schließe mit Worten aus dem Buch Jeremia. So spricht der Herr: Der Weise soll nicht auf seine Weisheit stolz sein, der Mächtige nicht auf seine Macht und der Reiche nicht auf das, was er besitzt. Wer sich rühmen will, soll sich nur wegen dieser einzigen Sache rühmen, dass er mich kennt und begreift, dass ich der Herr bin. Ich handle liebevoll und sorge für Recht und Gerechtigkeit auf der Erde, denn das gefällt mir. Ich, der Herr, habe gesprochen. Amen. Wir wollen nun zum Abschluss des Vaterunsers und auch des Gottesdienstes gemeinsam beten, wie Jesus Christus uns gelehrt hat. Und ich bitte, wem es möglich ist, dazu aufzustehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr präge dein Leben mit seiner schöpferischen Kraft. Er umschließe dich in seiner Hand. Der Herr schaue dich mit herzlicher Liebe an. Unter seiner zurechtbringenden Gnade sollst du aufatmen. Der Herr bleibe dir freundlich zugewandt. Sein Frieden mache dein Leben weit. So segne dich der lebendige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ihr dürft noch einen Platz nehmen für die letzten Infos und wir singen auch noch mal das Lied zur Jahreslosung.
Ja, bevor wir unser letztes Lied miteinander singen, noch ein paar kurze Infos. Am 25. Januar, das heißt kommenden Mittwoch, wird hier unten ein Vortrag per Video von Best of Willow sein, 20 Uhr. Wer da Interesse hat, herzliche Einladung, das sind immer ganz wertvolle Momente miteinander. Nächsten Sonntag wollen wir wieder miteinander Gottesdienst feiern um 10.30 Uhr. Und dann soll ich schon mal ankündigen, am 11. Februar, das ist ein Samstag, um 20 Uhr wird hier in der Gemeinde ein Lobpreisabend stattfinden. Ganz, ganz herzliche Einladung. Dann möchte ich an dem Tisch hier drüben auf unsere Schatzkiste nochmal verweisen. Da sind auch Edelsteine drin. Unsere Kinder sind unsere Schätze. Heute die Teens, ja, unsere Jugendlichen auch mit. Also das sind für mich, ich weiß schon, immer noch Kinder. Ja, und Entschuldigung, aber es ist einfach, ich weiß schon, unsere Schätze einfach. Als Gebetskarten mit Gebetsanliegen, wenn ihr wollt, dürft ihr euch gerne so einen Schatz mit nach Hause nehmen, ihn bebeten für eine Zeit lang. Das ist immer eine ganz feine Sache, wenn man auch die Eltern fragen kann, was ist denn los, was denkt ihr? Einfach auch dieses Miteinander tragen, das so auch, ja, bereichernd ist und wichtig und ich denke auch ein Stück auch verbindet und auch so ein Stück für uns als Gemeinde auch wichtig ist. Hier rechts an dem gelben Tisch. Ja, Kollektenbecher sind gerade schon rumgegangen. Ich danke euch für das, was ihr einlegt oder auch über die Kontonummer, die ihr auf der Homepage findet, einlegt. Wir leben von Spenden, wir leben davon, dass wir geben und das ist auch eine ganz, ja, wunderbare Sache und wir staunen immer, wie Gott es macht und wie Gott es einfach auch beschenkt. Wir danken euch an der Stelle. Ja, du bist ein Gott, der mich sieht. Das Lied vom Anfang soll jetzt auch diesen Gottesdienst beschließen, ihn quasi siegeln. All das, was wir heute erlebt haben und gehört haben, das möge sich hoffentlich in unseren Herzen einnisten, sich ganz fest verankern dort drin, dass es uns begleitet in unserem Alltag. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wir gehören diesem Gott. Und nachher die herzliche Einladung für das Stehcafé, wer hoffentlich noch Zeit hat, ein bisschen zu klönen, ein bisschen zu schauen, den Gottesdienst nachhallen zu lassen, Kontakte zu pflegen, einfach ein schönes Miteinander zu erleben. Wer gehen muss, den verabschiede ich an der Stelle. Und ich hoffe, bis bald, bis ja, an dieser Stelle wieder.